Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Entwicklung versus Sicherheit. Deutsche Afrikapolitik. Die Diskussionsleitung hat Stefan Detjen.
Ende letzter Woche ist Bundeskanzlerin Merkel nach Westafrika gereist. Burkina Faso, Mali und Niger. Das waren die Stationen. Es war die zweite Reise Angela Merkels seit 2016. Die Region ist seit dem Höhepunkt der Flucht- und Migrationskrise in Deutschland und Europa ein neuer Schwerpunkt deutscher Politik. Das wird sich morgen auch im Deutschen Bundestag spiegeln. Dort soll das Parlament das Mali-Mandat der Bundeswehr im Rahmen der MINUSMA-Operation der Vereinten Nationen verlängern. Zwischen der Reise der Kanzlerin und dieser Parlamentsentscheidung sprechen wir hier am Mittwochabend im Deutschlandfunk über deutsche und europäische Afrikapolitik. Es wird um Fragen der Migration gehen, um Sicherheit, um Entwicklungszusammenarbeit. Und dazu begrüße ich als Gäste zunächst hier bei mir im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks in Berlin Maria Flachsbarth, CDU-Politikerin, Mitglied des Deutschen Bundestages, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Flachsbarth.
Sehr gerne, guten Abend.
Dann ist bei mir Sarah Bockmeier. Sie ist Politikwissenschaftlerin, arbeitet beim Global Public Policy Institute. Das ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Think Tank in Berlin, der sich mit Fragen der deutschen und europäischen Außenpolitik beschäftigt. Sie war zuvor auch bei den Vereinten Nationen in New York tätig. Guten Abend, Frau Bockmeier.
Guten Tag.
Dann haben wir zugeschaltet zunächst einen langjährigen Kollegen des WDR. Er war zuletzt Leiter des Studios in Brüssel, hat sich viel mit Fragen der Entwicklungszusammenarbeit, der Entwicklungshilfe beschäftigt, auch außerhalb seiner journalistischen Tätigkeiten. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Kurt Gerhardt.
Guten Abend.
Und schließlich zugeschaltet aus Rabat in Marokko ist Jens Borchers. Er ist für das gemeinsame Auslandskorrespondentennetz von Deutschlandradio und ARD unser Korrespondent für die Länder Nord- und Westafrikas. Guten Abend, Herr Borchers.
Schönen guten Abend.
Ja, Frau Flachsbarth, Deutschland hat Westafrika, ich habe es gesagt, neu in den Blick genommen, hat gelernt, dass es eine Nachbarregion ist, dass das, was dort geschieht, uns ganz unmittelbar, ganz direkt betrifft. Alles hängt mit Afrika zusammen. Aber wenn wir mal so einsteigen, was steht dieser Tage im Mittelpunkt deutscher Politik? Die Migration aus Afrika zu stoppen, Entwicklung zu fördern, Terror zu bekämpfen?
Alles zusammen. Ich glaube, man kann diese drei Themenfelder tatsächlich nur gemeinsam angehen. Wir wissen, dass gerade diese Region Westafrika, die sogenannten G5-Staaten, von denen die Bundeskanzlerin jetzt gerade drei besucht hat, unter ganz besonderen sicherheitspolitischen Herausforderungen stehen, um das sehr, sehr zart auszudrücken. Also die Frage von internationalem Terrorismus, die Frage der unmittelbaren, auch geografischen Nähe natürlich zu Libyen, ein, wie man glaube ich sagen kann, Failed State, ist eine besondere Herausforderung für die Menschen vor Ort in Mali. Ich selber habe Mali im Februar besucht und versucht, mir einen eigenen Eindruck zu machen. Sie wissen, dass wir dort als Bundesrepublik Deutschland mit einem sogenannten vernetzten Ansatz unterwegs sind. Das heißt, auf der einen Seite Sicherheit schaffen durch den Einsatz von Soldatinnen und Soldaten im Rahmen des MINUSMA-Mandats und zum anderen aber auch im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit versuchen, Menschen vor Ort Lebensperspektiven zu geben. Beides ist auch nur gemeinsam denkbar. Das habe ich bei meinem Besuch sehr gelernt, dass Entwicklungszusammenarbeit nur dann möglich ist, wenn auch tatsächlich ein sicherer Raum geschaffen ist. Und dass auf der anderen Seite gerade in Mali der gegenseitige Austausch zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die EZ, also Entwicklungszusammenarbeit machen, und unseren Soldatinnen und Soldaten ein sehr, sehr enger ist.
Mhm. Jens Borchers, als derjenige, der von uns die Entwicklung in dieser Region permanent als Korrespondent in Rabat verfolgt, für uns darüber berichtet. Herr Borchers, für mich war das eindrucksvoll. Ich hatte die Gelegenheit, die Bundeskanzlerin bei den beiden Reisen, die sie in den letzten 2,5 Jahren gemacht hat, 2016 und jetzt, zu begleiten. Und das war eindrucksvoll, auch erschreckend zu sehen, wie sich der Schwerpunkt verschoben hat. 2016 ging es noch ganz um Migrationsthemen, um die Unterstützung von Hilfsorganisationen dort vor Ort. Jetzt stand diese Reise ganz im Schatten dieser veränderten Sicherheitslage, der Terrorbedrohung in der Region. Schildern Sie uns nochmal, was hat sich da verschoben?
Im Prinzip kann man ganz trocken sagen, Mali hat sich in die Region weiter ausgebreitet, in die Sahelregion. Das heißt, es hat übergegriffen ins Nachbarland Niger, es hat übergegriffen nach Burkina Faso. Es sind teilweise die Gruppen, die extremistischen Gruppen, die Milizen, die auch in Mali agieren, die jetzt in den Nachbarstaaten auch unterwegs sind. Es gibt ein Gebiet, das heißt Liptuka Goma. Das kennen fast nur Experten. Das ist dieses Grenzgebiet zwischen Mali, Niger und Burkina Faso. Und das ist im Prinzip eine Kampfzone geworden, und zwar innerhalb relativ kurzer Zeit.
Und wenn wir sehen, wer da agiert, dann sind das Gruppen, die seit Beginn dieser Entwicklungen in Mali 2013 begann der MINUSMA-Einsatz der Vereinten Nationen dort tätig waren. Boko Haram ist ein Stichwort, aber auch der Islamische Staat. Frau Brockmeier, Sie beschäftigen sich mit einer globalen Perspektive. Ich habe es eben erwähnt, Global Public Policy Institute ist die Einrichtung, bei der Sie arbeiten mit diesem Thema. Betten Sie uns das mal ein in eine weitere Perspektive. Was sind die Ursachen, auch die Einflüsse in diesem Konflikt?
Ich glaube, wichtig ist, wir haben ja schon über den vernetzten Ansatz gehört, dass es nicht nur um Entwicklung und Sicherheit oder Entwicklung versus Sicherheit geht, sondern um einen politischen Konflikt vor Ort. Ja, also es geht die 10 Jahre oder vielleicht sogar noch mehr Jahre vor der Krise 2011, 2012, in der der malische Staat auseinandergefallen ist quasi, haben auch ganz viele internationale Geber, wie auch Deutschland, sehr viel Entwicklungshilfe gegeben, sehr viel auch Sicherheitshilfe von Frankreich kam zum Beispiel. Und damit aber dabei geholfen, dass staatliche Institutionen in Mali immer schwächer wurden, quasi auseinandergefallen sind. Und dieses Problem haben wir heute immer noch. Also, dass die Tuareg-Rebellen, die damals aus Libyen, nach dem Libyen-Konflikt vom Norden in Mali einmarschiert sind, so erfolgreich sein konnten, dass sich die malische Armee damals nicht wehren konnte, lag auch daran, dass die Armee eine so schwache Struktur hatte, dass sie komplett durch Korruption ausgehöhlt worden war. Dass Soldaten, die internationale Hilfe genommen haben und Ausrüstung, Waffen, Munition verkauft haben, weil sie nicht wussten, wie sie sonst ihre Familie ernähren konnten zum Beispiel. Und ein Problem, das wir heute hoffentlich auch weiterhin diskutieren, ist, dass das immer noch so ist, dass der malische Staat noch super schwach ist und dass wir da auch nicht rauskommen, dass wir sozusagen immer weiter vor Ort uns engagieren müssen, wenn sich diese politischen Umstände nicht ändern.
Um das Panorama am Anfang der Sendung gleich mal maximal aufzuspannen, würde ich auch das Thema Entwicklungspolitik gleich mal in den Blick nehmen und Kurt Gerhardt ansprechen, der sich damit beschäftigt hat, wie gesagt, als Journalist, aber auch selber als jemand, der in Initiativen da tätig ist. Dieser spezifische Fokus auf die Region Westafrika, den wir jetzt sehen, durch die Reise der Kanzlerin, durch das deutsche militärische Engagement, das ist ein relativ junger Fokus. Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe in Afrika dagegen ist nichts Neues. Und es gibt Kritiker der deutschen, der europäischen Entwicklungspolitik, die sagen, gerade Entwicklungshilfe hat die Situation in vielen afrikanischen Ländern eigentlich nicht verbessert, sondern hat mit zu vielen Problemen beigetragen, mit denen wir es heute zu tun haben. Würden Sie dem zustimmen mit Blick auf diese spezifische Region Sahel, Mali? Ja.
Nein, das ist immer auch ein Auf und Ab gewesen. Als ich in den 80er Jahren in die Entwicklungshilfe in den Niger kam, und da hatten wir auch enge Verbindungen mit Burkina Faso, das hieß damals noch nicht so, und Mali, da gab es vom DED, ich war im Deutschen Entwicklungsdienst, keine Vertretung in Mali, weil das, man sagte, das ist so ein Sumpf, da können wir nichts machen. Und dann dauerte es gar nicht so viele Jahre, da stieg das auf in der öffentlichen Meinung und die Entwicklungshilfe wurde hochgefahren. Und inzwischen ist das natürlich ganz anders, denn wie wollen Sie denn sich entwickeln in einem Kriegszustand? Das geht nicht. Und entsprechend beschränkt sind ja auch die Organisationen, da was zu machen. Wenn sie keine Sicherheit haben, wen wollen sie denn da hinschicken? Also ich wollte letztes Jahr nach Mali fahren und nach Burkina und habe es dann aber schön bleiben lassen. Bin im Niger geblieben, aber aus der Hauptstadt gar nicht rausgekommen. Das sind ja Zustände, unter denen sie doch kaum Entwicklungshilfe machen können.
Auch für uns als Journalisten, auch für mich eindrucksvoll bei dieser Reise der Bundeskanzlerin, was da für ein Sicherheitsaufwand dahinter war, welche Instruktionen, Briefings man da auch als Journalist bekam für den Fall der Fälle. Also Sicherheit als Voraussetzung für alles Weitere, das scheint ein Konsens in dieser Runde zu sein. Vertiefen wir dieses Thema, Herr Borchers. Die Kanzlerin hat bei diesem Thema von den Präsidenten der G5 Sahel-Gruppe, mit denen sie sich dort getroffen hat, das sind die Präsidenten der Staaten Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso, von denen hat sie massive Klagen bekommen über die europäische Uneinigkeit mit Blick auf die Lage in Libyen. Libyen zerfällt, Libyen ist chaotisiert, Europa ist ebenfalls zerfallen, gespalten in der Reaktion darauf. Gestern war der Chef der offiziell völkerrechtlich anerkannten libyschen Regierung El Sarraj bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er ist danach zu Emmanuel Macron nach Frankreich gefahren, der aber zugleich eben mit dem aufständischen General Haftar spricht. Welche Rolle spielt Libyen und diese europäische Uneinigkeit für die Destabilisierung der Region, Herr Borchers?
Also wenn ich hier mit klugen Menschen spreche, die das analysieren, dann sagen die als erstes 2011, der Sturz Gaddafis vom Westen betrieben, nicht zuletzt von den Europäern, ist eine der Grundursachen für die zunehmende Unsicherheit in der Sahelregion. Frau Brockmeier hat das eben kurz angesprochen. Ich kann das nur bestätigen. Das sind die Gruppen, die sich dann in die Sahelregion nicht nur physisch begeben haben, sondern die auch tonnenweise Waffen mitgebracht haben und nach Plätzen suchen, wo sie sich etablieren können. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Frankreich spielt da eine sehr dubiose Rolle. Die reden zwar mit der offiziellen libyschen Regierung, aber sie unterstützen genauso General Haftar. Sie haben das gerade angesprochen. Eine ähnliche Rolle spielen die Franzosen übrigens in Mali. Die sind auf der einen Seite natürlich im Rahmen der internationalen Gemeinschaft unterwegs, aber sie haben es eben auch mit Tuareg-Milizen zu tun, mit denen ihre Antiterroroperation Barkhane im Norden von Mali ganz seltsame Absprachen teilweise getroffen hat, die auch immer wieder kritisiert werden. Das heißt, ich glaube, man kann die Situation, die Sicherheitslage in der Sahelregion, in den Staaten, über die wir hier reden, nicht sinnvoll analysieren, ohne die Rolle Frankreichs intensiver zu beleuchten.
Können Sie uns vielleicht noch erklären bei der Gelegenheit, was die unterschiedlichen Interessen sind, die Deutschland und Italien, muss man dann auch noch mit in den Blick nehmen. Italien mit seinen traditionellen Verbindungen als ehemalige Kolonialmacht ebenfalls in die Region. Welche unterschiedlichen Interessen kommen da zur Geltung?
Frankreich hat ganz klar viel größere sicherheitspolitische Interessen. Frankreich hat sehr viel intensivere wirtschaftspolitische Interessen in der Region. Das sind alles französische Kolonien. Die Netzwerke zwischen den einflussreichen Leuten innerhalb dieser Staaten, Mali, Burkina Faso, Niger und Pariser Geschäftsleuten und Politiker, die sind sehr, sehr eng. Insofern haben die Franzosen da spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und man darf nicht vergessen, Frankreich mit seinem Anspruch, eine wichtige Macht in dieser Welt zu sein, für die sind diese Beziehungen zu den alten Kolonien extrem wichtig. Insofern ist es für den Status, den politischen Status Frankreichs in der Welt eine enorm wichtige Region. Entsprechend buttern die auch da rein.
Sarah Brockmeier wurde eben schon angesprochen von Jens Borchers. Frau Brockmeier, Sie haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit Ihrem Kollegen Philipp Rottmann mit dem Titel Krieg vor der Haustür, die Gewalt in Europas Nachbarschaft und was wir dagegen tun können. Da geht es genau um diese Themen. Geben Sie uns eine Antwort. Was empfehlen Sie?
Also wenn wir eine Sache gelernt haben, wenn Sie Experten fragen zu diesen Themen Entwicklungspolitik oder auch Ertüchtigung, was ja eine Lieblingsinitiative der Kanzlerin ist, also Ausrüstung, Ausbildung, Beratung von Streitkräften oder Polizeien, dann ist es, dass wir immer nur erfolgreich sein können, wenn wir solche technische Hilfe politisch einbetten, wenn wir vor Ort Reformen unterstützen, politische Reformen, wenn wir gesellschaftliche Teilhabe fördern vor Ort. Wenn wir die Akteure identifizieren, die reformwillig sind und also wissen, wer die sind und denen helfen können. Dazu brauchen wir viel, viel mehr Analysekapazitäten vor Ort, als wir sie im Moment haben. Meiner Meinung nach auch mehr Diplomaten. Wir haben viel zu wenig Diplomaten in solchen Krisenländern wie Mali. Das ist ganz oft nur ein Botschafter und ein Vertreter. Die können gar nicht wissen, wen man genau unterstützen muss, was genau der Kontext ist vor Ort. Also diese politische Einbettung von unseren technischen Hilfe ist so ein Kernelement, was wir gelernt haben in den letzten Jahren. Und da sind wir ehrlich gesagt auch als Deutschland noch nicht wahnsinnig gut drin. Also die Bundesregierung hat sich das eigentlich auch selber auf die Fahnen geschrieben. Es gab vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren ein neues Leitliniendokument, die Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, in denen die Bundesregierung auch diesen Konsens, dieses wir müssen alles immer politisch einbetten, sich auf die Fahnen geschrieben hat. Aber das wirklich umzusetzen, ist halt echt schwierig. Das ist viel schwieriger, als irgendwo Soldaten das Schießen.
Glauben Sie, dass die Deutschen sich an der Umsetzung effektiv beteiligen können?
Der Umsetzung von?
Ja, von dem, was Sie gerade gesagt haben. Die politischen Verhältnisse ändern, die Teilhabe der Bevölkerung ändern. Das können wir doch überhaupt nicht.
Also ich glaube schon, ich meine, da bin ich vielleicht weniger kritisch der Entwicklungshilfe oder generell Hilfe von außen als Sie, dass es Fenster gibt, wo von außen geholfen werden kann, wo Dialogplattformen unterstützt werden können, wo die Akteure identifiziert und unterstützt werden können, die reformwillig sind.
Sagt Sarah Brockmeier vom Global Public Policy Institut, gerade im Dialog mit zugeschaltet aus Köln.
Entschuldigung.
Kurt Gerhard, nein, kommen Sie gerne mit dazu, gerade die beiden Zugeschalteten, denn wir sehen uns ja im Studio nicht unmittelbar. Ich sage nur noch mal für die Hörerinnen und Hörer, die sich später zugeschaltet haben, wer in der Diskussion ist und unter anderem auch mit hier bei uns in Berlin, Maria Flachsbarth, parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungshilfeministerium, die dazu jetzt auch was sagen wollte gerade.
Absolut, dazu wollte ich was sagen, denn gerade das sind ja Themenfelder, wo wir in unserer Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas tun. Also ein Tätigkeitsfeld, was wir aufgegriffen haben, ist zum Beispiel Dezentralisierung. Das heißt, Stärkung von Strukturen vor Ort, von Kommunen, soweit es so etwas gibt, von Gemeinschaften vor Ort. Letztendlich da Strukturen aufzubauen, die demokratisch ist schon ein bisschen schwierig zu sagen, aber letztendlich eine Teilhabe von verschiedenen Interessensgruppen letztendlich ermöglichen und damit letztendlich Strukturen einzuüben, die dann so etwas ermöglichen würden, wie Reformwillen letztendlich. Wir sind aber auch dabei, im Bereich Landwirtschaft uns ganz grundsätzlich zu engagieren oder auch im Bereich Sanitär- und Wasserversorgung. Sehen Sie, wir sind da aber auch in einem Land unterwegs, was einfach arm ist, wo es Hunger gibt, wo es Krankheiten gibt, von denen wir hier möglicherweise gar nicht mehr gehört haben, weil wir gar nicht glauben, dass es so etwas geben kann. Flussblindheit zum Beispiel. Das heißt, sie gehen, schöpfen Wasser irgendwo, dann kommen Schaderreger, die dazu führen, dass sie erblinden. Menschen sterben oder Menschen leiden ihr Leben lang unter solchen Erkrankungen, die ganz, ganz einfach vermeidbar sind. Und diese Menschen, die in solcher Armut leben, in dieser Not leben, sind natürlich auch empfänglich für andere, die ihnen dann ein anderes Leben versprechen. Die ihnen versprechen, dass über einen Umsturz, über Gewalt, möglicherweise durch Einfluss oder Missbrauch von Religionen eine Perspektive geben. Und auch deshalb sind wir da, nicht nur über Militär, sondern eben auch über die Entwicklungszusammenarbeit.
Ja, darf ich da mal Einspruch aus Rabatt?
Also Einspruch aus Rabatt und aus Köln zunächst mal Kurt Gerhard nochmal aus Köln.
Was unseren Einfluss betrifft, da wollte ich noch mal ein Fragezeichen dazu setzen. Wenn man sich die Interessenlage da anguckt, ich habe gerade heute Morgen noch mit jemandem in der Region gesprochen. Nehmen Sie mal nur so einen Konflikt zwischen den Pöll und den Dogon. Die Dogon-Milizen arbeiten mit der Armee zusammen. Die Dogon sind überwiegend Animisten. Die Pöll sind scharfe Moslems, verstehen sich als die muslimische Führung in der Region. Die Dschihadisten nutzen diese Tatsache bei den Pölls, um über die einzudringen und vorzudringen. Ja, ich bitte Sie, was wollen wir denn da als Deutsche regeln und in bessere Bahnen lenken?
Die Frage gebe ich jetzt auch an Jens Borchers, unseren Korrespondenten in der Region in Rabat, weiter und verbinde das auch nochmal konkret mit dem, weil wir in diesem ersten Teil der Diskussion über das Thema Sicherheit sprechen, mit dem bereits erwähnten anstehenden Beschluss des Bundestages über die Mali-Mission der Bundeswehr. Was bewirken die da wirklich?
Ich glaube, dass sie relativ wenig bewirken. Ich möchte aber noch mal kurz auf das eingehen, was Frau Flachsbarth gerade gesagt hat. Das Beispiel Dezentralisierung und wie deutsche Entwicklungszusammenarbeit versucht, da im Prinzip Dinge nach vorne zu bringen. Wenn wir beim Beispiel Mali bleiben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann datiert der Beginn der Dezentralisierungshilfe der Deutschen in Mali von 1992. Ich glaube, es gibt bis heute keinen wirklich sichtbaren und richtig greifbaren Jahren Fortschritt, was Dezentralisierung in Mali anbelangt. Und das hat einen sehr schlichten Grund. Es gibt eine politische und wirtschaftliche Elite in Mali, die hat überhaupt keinen Bock, die Hände von den Geldtöpfen wegzunehmen. Und das ist letztlich das, worüber bei Dezentralisierung entschieden wird. Dann müssen nämlich Kompetenzen und auch Gelder in die anderen Strukturen verlagert werden. Und daran haben die überhaupt kein Interesse. Das gucken wir uns seit mehr als 20 Jahren in unserer Entwicklungszusammenarbeit an. Und die können immer munter weitermachen.
Frau Flachsbart.
Herr Borchers, dann muss man wirklich überlegen, dann lassen wir es. Also wenn man es in der Konsequenz letztendlich überlegt. Ja, ich glaube nicht, dass das die richtige Reaktion ist, ehrlich gesagt, weil wir zwei Dinge immer im Blick haben. Das eine ist eine weitere Destabilisierung der Region und wir versuchen tatsächlich mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, und das sind auf der einen Seite die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit und auf der anderen Seite die Mittel des Militärs, eine weitere Destabilisierung der Region zu verhindern. Und ein weiterer Aspekt dessen, warum wir eigentlich auch in so schwierigen Regionen der Welt sind, ist, dass wir es aus unserem humanitären Ansatz letztendlich nicht verantworten können, einfach Menschen verrecken zu lassen. Das wäre dann eine Konsequenz und auch deshalb sind wir dort.
Frau Brockmeier will dazu noch mal reagieren. Ich würde gerne Frau Brockmeier noch mal ansprechen, auch mit der Frage, was bewirkt Deutschland mit dieser ersten Stufe Sicherheit zu gewährleisten. Ich war letzte Woche auch mit der Kanzlerin in dem Camp Castor, wo die deutschen Soldaten untergebracht sind. Der Auftrag ist spähen, die Mittel sind begrenzt, der Einsatzradius ist ausgesprochen begrenzt, wenn man das sieht. Erste verbündete Truppen ziehen ab, Kanada, die den Hubschraubertransport für die Deutschen gewährleistet haben, ziehen ab. Man weiß noch nicht genau, was da mit den rumänischen Ersatzkontingenten dann kommt. Ist das ein sinnvoller Einsatz, der wirklich etwas bewirkt? Ergebnis ist ja bisher, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert hat während dieses Einsatzes.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also das ist bei vielen UN-Missionen so, dass man sagen könnte, wenn sie nicht da wären, wäre die Situation vielleicht noch schlimmer. Sie sind quasi nur ein Pflaster dafür, bestimmte Situationen von bestimmten Zivilisten ein bisschen zu verbessern. Aber letztendlich strategisch die Situation wirklich verändern, tun sie nicht. Das ist ganz oft so bei UN-Missionen, auch in anderen Ländern. Und gerade in Mali, die Mission ist bekannt als eine Mission, die nicht besonders gut funktioniert.
Was würde sich ändern, wenn auch deutsche Soldaten dort kämpfen würden? Die Franzosen tun es nicht im Rahmen des MINUSMA-Mandates der Vereinten Nationen, sondern, das ist auch schon gefallen, das Wort, mit ihrem eigenen Kampfeinsatz Barkhane. Herr Borchers, wie nehmen Sie das wahr in der Region?
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, wenn deutsche Soldaten in Mali kämpfen würden. Ich würde erst mal viel weiter vorher ansetzen. Ich würde vor allen Dingen dafür plädieren, wir sollten uns mal überlegen, was wir dort eigentlich wollen, auch sicherheitspolitisch wollen. Wir haben eine Antiterrormission Barkhane der Franzosen in Mali. Wir haben eine Stabilisierungstruppe der Vereinten Nationen, die ausdrücklich nicht Terrorismus bekämpfen darf, von mehr als 14.000 Mann in Mali. Wir unterstützen als Deutschland eine neue Einheit, die aufgestellt worden ist, der G5 Sahelstaaten, die vorhin schon mal erwähnt wurden, Mali, Burkina Faso, Tschad, Mauretanien und Niger. Die sollen jetzt irgendwie auch gegen Terroristen kämpfen. Und nebenbei gibt es noch von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ebenfalls einen militärischen Arm, den es auch schon seit Jahren gibt, den wir irgendwie auch unterstützen. Wer eigentlich macht in einer solchen Konstellation im Zusammenhang noch mit den jeweiligen nationalen Armeen eigentlich was? Und das würde ich gerne erst mal klären, bevor man darüber redet, wie wirksam kann das eigentlich sein?
Kurze Antworten darauf von Kurt Borchert und von Sarah Brockmeier hier
im Studio. Darf ich auch gleich nochmal eben?
Ja.
Achso, ich will nochmal eben von der anderen Seite den Blick werfen. Ich habe neulich mit einem Freund in Burkina Faso geredet, in Koudougou. Der sagte mir, sag mal, da stimmt doch was nicht. Wir sind hier unter der Besatzung von all diesen Kräften, die gerade eben aufgezählt worden sind. Die sind doch viel besser ausgerüstet als die Gangster. Die Drohnen heben ab von Niamey, von den Amerikanern. Und man kann vom Satelliten aus, sagt man immer, eine Streichholzschachtel auf der Erde erkennen. Und es wird überwacht und getan und aufgerüstet sozusagen mit ausländischen Hilfskräften. Und gestern ist wieder in Burkina Faso, in Ouaigouya, ein Überfall gewesen mit solchen Leuten, die kommen auf ihren Motorrädern angebrettert dann und dann wird geschossen. Diesmal gab es nur einen Toten, aber oft sind es eben auch viel mehr. Wo bleibt eigentlich der ganze Schutz, den wir davon erwarten? Es wird noch schlimmer bei der Anwesenheit all dieser militärischen und polizeilichen Helfer. Da stimmt doch was nicht, sagen die Leute.
Sarah Brockmeier.
Also ich wollte nochmal zurück, Herr Borchers hat da angesprochen, die politische Elite hat keinen Bock auf Reform. Und das führt nochmal zurück zu anderen Sachen, die wir heute schon gesagt hatten. Wenn wir wollen, dass sie Bock hat auf Reform, müssen wir anfangen, Anreize zu schaffen. Und das schaffen wir nicht, indem wir einfach so unsere Ausrüstungshilfe oder einfach so unsere Entwicklungshilfe geben, sondern muss sie an bestimmte politische Bedingungen knüpfen. Nicht alle, also da gebe ich auch Frau Flachsbart recht, das ist auch humanitäre Hilfe zum Beispiel, sollte ohne Kondition gegeben werden. Aber zum Beispiel diese Ertüchtigungsinitiative sollte man nicht einfach so hinstellen. Ja. Dazu braucht aber, und da stimme ich Herrn Borchers zu, auch die Bundesregierung eine bessere politische Strategie, die sie auch kommunizieren muss. Was wollen wir da vor Ort eigentlich? Und sind wir uns da alle einig? Also auch die Ministerien, Auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium, Entwicklungsministerium. Haben wir gemeinsame Ziele? Was sind die Mittel, die wir dazu einsetzen? Und passen wir unsere Strategie auch immer wieder an? Das passiert noch nicht genug.
Also, Sarah Brockmeier und Jens Borchers, unser Korrespondent in Rabat, werfen beide die gleiche Frage auf. Und stellen die gleiche Forderung an die Bundesregierung. Man muss sich erstmal klar werden, was man will. Maria Flachsbart, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesentwicklungsministerium. Wenn man mal die These in den Raum stellt, seit 3 Jahren spätestens weiß Deutschland zumindest in einem Punkt sehr genau, was es will von diesen Staaten, nämlich Migration unterdrücken, verhindern, dass Menschen von dort nach Europa durchwandern. Richtig?
Stimmt, auch. Wir wollen vor Ort tatsächlich Entwicklungsperspektiven schaffen. Die Zeit, die wir jetzt hier gerade diskutiert haben, da hörte sich das an, als wenn Mali ein Land sei, in dem ausschließlich geschossen würde, in dem gestorben würde, in dem Korruption herrscht, in dem praktisch kein öffentliches Leben möglich ist. Ich habe im Februar eine etwas andere Seite von Mali kennengelernt. Ich habe Bäuerinnen und Bauern auf einem Feld gesehen, wo Gemüse angebaut wird, wo mit deutscher Hilfe der GIZ, da sind GIZ-Mitarbeiter vor Ort, nicht nur lokale, sondern auch deutsche Mitarbeiter, die ein Bewässerungsprojekt auf den Weg gebracht haben. Ich habe die Bauern gefragt, was wollt ihr eigentlich? Die Männer wollten mehr Brunnen, die Frauen wollten rechnen lernen, damit sie wissen, was die Männer mit dem Geld machen. Fand ich ausgesprochen bemerkenswert, dass ich das gelernt habe in dem Kontext. Ich habe einen Unternehmer besucht, der Mangofrüchte anbaut und letztendlich schaut, inwiefern er damit Handel treiben kann, möglicherweise auch nach Europa exportieren kann. Ich habe ein Projekt besucht, wo es um Wasserversorgung und um Sanitärversorgung ging. Das sind Dörfer gewesen, ja. Das sind wenige Menschen gewesen, alles ja, alles richtig. Möglicherweise waren es auch genau die 3, die es in dem ganzen Land gibt. Ich habe einen anderen Eindruck von diesem Land bekommen. Nämlich, dass da Menschen leben, die für sich selbst eine Zukunft wollen, die tatsächlich arbeiten wollen, die dieses Land aufbauen wollen, die Zuversicht haben,
ist
die leben
neu?
Wollen. Und das, nein, das ist alles nicht neu, aber es ist nicht etwas, was wir jetzt völlig beiseite schieben sollten. Und es ist etwas, wofür aus meiner Sicht, aus Sicht des Entwicklungsministeriums, es sich tatsächlich lohnt zu arbeiten.
Frau Flachsbart, das klingt so, als seien diese Länder jetzt im wirtschaftlichen Aufbruch. Da tut sich nichts. In den letzten 50 Jahren hat sich gemessen an den Aufgaben, an der Herausforderung, die sich allen stellt, so gut wie nichts getan. Die Region, wie weite Teile Afrikas überhaupt, kommt auch wirtschaftlich gar nicht voran.
Naja, die Region hat Wachstumsraten, hat wirtschaftliche Wachstumsraten.
Nein, die zum Teil aufgefressen werden durch das Bevölkerungswachstum. Das ist ja die Problematik. Aber dagegen kommen sie natürlich auch nur ran, wenn sie Frauen erreichen. Also wenn sie dann, deshalb fand ich diese Frauen so toll, die mir gesagt haben, wir wollen rechnen lernen. Wir wollen rechnen lernen letztendlich, damit wir verstehen, was unsere Männer mit der Knete machen, die wir mit erwirtschaften. Das kriegen sie nur hin, wenn sie selbstbewusste Frauen haben. Das kriegen sie nur hin, wenn sie sowas wie Teilhabe, wenn Beteiligung haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir nur mit einem Achselzucken sozusagen über diese Thematik weggehen können.
Frau Flachsbart, ich würde den Blick noch mal gern zusammen richten auf den Zusammenhang zwischen dem Migrationsthema und deutscher Entwicklungspolitik. Einer der Schwerpunkte im Land Niger war die Region und die Stadt Agadez, ein Knotenpunkt der Migrationsrouten. Da hat man Entwicklungsmittel hingepumpt mit dem Ziel, die Schleuserwirtschaft, eine legale Alternative dazu aufzubauen. Wie würden Sie die Erfolge dabei beurteilen? Was ist da gelungen? Die nigerische Regierung weist darauf hin, die Migrationsströme jedenfalls hat man drastisch gesenkt, von 150.000 etwa vor etwa 2 Jahren auf etwas mehr als 10.000 zurzeit.
Das ist eine große Herausforderung. Das eine ist tatsächlich, dass Schlepper und Schleuser, Menschen, die sich in großer Armut befinden, in großer materieller Not befinden.
Die Schlepper?
Wunderbare Dinge erzählen, wie es denn sein könnte, wenn sie bis nach Europa kommen und wenn sie dann möglicherweise noch bis zu uns nach Deutschland kommen. Das ist doch einfach ein Ausnutzen von Notsituationen. Deshalb ist es unsere Aufgabe als Entwicklungsministerium tatsächlich zu schauen, dass wir vor Ort Entwicklungsperspektiven schaffen für junge Leute. Das ist doch das, was wir wollen. Und dann in Zusammenarbeit mit den anderen Ministerien über Grenzsicherung, über Sicherheitsstrukturen vor Ort letztendlich ein Gesamtkonzept zu machen.
Klar. Frau Flaxmar, haben wir nicht in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass wir die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika und vor allen Dingen die Entwicklung der Wirtschaft nicht wesentlich beeinflussen können? Haben wir das nicht gelernt?
Ich glaube, dass sich genau deshalb Entwicklungszusammenarbeit weiterentwickelt und seit 2, 3, 4, 5 Jahren auf einem anderen Weg befindet. Diese Frage Entwicklungshilfe. Also wir liefern Hilfe zum Überleben, über Essen, meinthalben auch über Bildung, über Gesundheit. Wird immer noch gemacht, entwickelt sich jetzt aber mehr und mehr weiter im Rahmen dieser G20-Initiative, die Deutschland ja auf den Weg gebracht hat, Compact for Africa. Also lass uns gucken, private Investoren zu stärken in Afrika. Das können deutsche und europäische sein, das können aber auch afrikanische sein. Lass uns über dieses Projektdenken hinwegkommen. Also wir haben ein Projekt für 3 oder für 5 Jahre und wenn es ganz, ganz gut geht, hat sich das danach tatsächlich verstetigt durch eigene Mittel. Meistens aber, muss man sagen, dann sind die Projektmittel weg und dann ist das Projekt auch weg. Also lass uns gucken, dass wir über Investitionen so etwas wie Wirtschaft aufbauen, so etwas wie selbsttragenden Aufschwung letztendlich auf den Weg bringen. Dafür brauchen wir aber Strukturen, die in einem gewissen Maße Investitionssicherheit liefern. Dafür brauchen wir Zölle, Steuern. Das müssen die Länder selber machen. Richtig. Das müssen die Länder selber machen. Und deshalb haben wir diesen Compact with Africa auf G20-Ebene auf den Weg gebracht. Deshalb haben wir diesen Marshallplan mit Afrika auf nationaler Ebene auf den Weg gebracht, wo wir auf nationaler Ebene diese 6 Reformpartnerländer haben, wo wir im Rahmen von Fördern und Fordern dann wirklich sagen, wir helfen euch in bestimmten Bereichen. Ob das jetzt im Bereich erneuerbare Energien ist, ob das im Bereich Good Governance ist, was auch immer. Aber dann fordern wir auch von euch entsprechend, dass das eine und das andere zusammengreift.
Ja, Kritiker sagen, diese gesamte Entwicklungspolitik, die Sie uns jetzt schildern, Frau Flaxbach, ist inzwischen überlagert von der Migrationsbekämpfung. Wir haben immer wieder dieses Stichwort gehört, auch hier in den innenpolitischen Debatten in Deutschland. Es geht darum, das, wie man dann sagt, das Schleuserunwesen zu bekämpfen. Nun sagen manche Beobachter, Europa hat die Schleuserei nicht bekämpft, sondern nur zu einer Verlagerung von Fluchtrouten und zu einer verschärften Kriminalisierung dieser Aktivitäten beigetragen. Der amerikanische Migrationsforscher Ruben Anderson spricht von einer Illegalitätsökonomie, die auch durch eine falsche Einstellung der europäischen Migrationspolitik mit befördert wurde. Ich würde gerne Jens Borchert in der Region zunächst mal fragen, ob er solchen Einschätzungen zustimmen kann.
Ganz eindeutig. Das Agadez-Beispiel ist ja eben schon angesprochen worden. Wir haben 2 Probleme, was Agadez anbelangt. Wir haben dort Sicherheitskräfte, die unterwegs sind, die teilweise mit den Schleusergruppen zusammenarbeiten, indem sie sich einfach bezahlen lassen. Die Schleuser benutzen mittlerweile andere Routen durch die Teneré-Wüste. Das sagen auch die Leute von der Internationalen Organisation für Migration, die ja einen Großteil der Projektarbeit dort in dieser Region macht. Die Routen sind gefährlicher geworden. Die Routen sind teurer für die Migranten geworden. Ja, es kommen weniger Leute offensichtlich an das Mittelmeer heran durch Niger, aber die Routen verlagern sich einfach. Nur das ist eine Erfahrung, die man in der Migration immer wieder gemacht hat.
Spanien, ne?
Dann ist die spannende Frage, wenn man jetzt tatsächlich, wie das ja Deutschland mitversucht hat, versucht, die Schleuser von ihrem sehr einträglichen Job als Schleuser wegzubringen und ihnen Alternativen anzubieten, in landwirtschaftlichen Projekten ihnen dort Jobs zu besorgen. Dann kommen wir wieder zurück zu einem Thema, was wir vorhin schon mal kurz hatten. Deutschland engagiert sich auch in Niger sehr lange in der Frage, wie kann man da eine vernünftige Dezentralisierung hinbringen, sodass eine Region wie Agadez mehr Möglichkeiten hat, bedarfsgerecht Recht, eigene Entscheidungen zu treffen, was man in der Region wirtschaftlich tun sollte oder nicht. Auch das ist leider bisher nicht besonders vorangekommen. Und als ich das letzte Mal in Agadez war, ich war mehrfach dort, da haben mir die Vertreter des Regionalrates dort gesagt, unser Problem ist, alles wird wieder in Niamey entschieden. Ihr gebt das Geld nach Niamey und von dort aus, das ist die Hauptstadt von Niger, von dort aus werden dann irgendwelche Entscheidungen getroffen, auf die wir so gut wie keinen Einfluss haben. So, glaube ich, kann es nicht funktionieren.
Auch die Bundeskanzlerin hat sich da Kritik anhören müssen vom Präsidenten, vorher auch in deutschen Medien, in der Zeitung Die Welt, Kritik des nigerischen Innenministers. Wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, Migration zu verringern. Die Hilfe aus Deutschland ist, wie er sagt, völlig unzureichend. Wir erleben diesbezüglich eine kleine Enttäuschung, sagt er.
Naja, das jetzt sind
die Dezentralisierung in Niger auch.
Das sind aber, ja, genau, das sind jetzt gerade aber unterschiedliche Argumentationsstränge. Also die einen sagen, wir machen zu viel mit der Regierung und die Regierung sagt, also ihr macht zu wenig überhaupt mit uns. Wir sind natürlich als Staat, ist unser, als Staat Bundesrepublik Deutschland, ist unser Gesprächspartner die jeweilige Regierung. Selbstverständlich, wie soll das denn anders gehen? Also ich meine, stellen Sie sich vor, hier würde irgendjemand in Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland von außen rein regieren. Und
die Frage ist ja nur, ist die nach der Effizienz? Was bewirkt es? Und Sie haben ja selber gesagt, das Ziel ist Dezentralisierung.
Genau, wir machen also auf der einen Seite, ist es diese bilaterale Entwicklungshilfe, für die ich hier, oder Entwicklungszusammenarbeit, für die ich hier selbstverständlich als Vertreterin der Bundesregierung stehe. Aber Sie wissen vermutlich, dass wir natürlich noch viele, viele, viele andere Wege der Entwicklungszusammenarbeit haben. Ob das jetzt Kirchen sind, ob das die politischen Stiftungen sind, ob das NGOs sind in hohem Maße, ob das multilaterale Organisationen sind, selbstverständlich. Also wir finden schon Mittel und Wege, sozusagen, dass wir versuchen, Strukturen und Situationen in Staaten zu verändern und nicht nur über die Regierung gehen.
Weiteres Versprechen der Bundesregierung und der Europäer, auch gegeben beim EU-Afrika-Gipfel zuletzt in Abidjan, der Elfenbeinküste, nämlich unmittelbar bei der Umlenkung, bei der Entlastung von Migrationsströmen, bei der Entlastung von den vielen, die in diesen schrecklichen libyschen Lagern gelandet sind, zu helfen. Die Bundesregierung hat aus nigrischen Lagern 300 Menschen aufgenommen im Rahmen von humanitären Resettlement-Programmen, die aus diesen höllenhaften, so wird es beschrieben, Lagern in Libyen zurückgekommen sind nach Niger. Jetzt will man nochmal 300 aufnehmen, also 600 Menschen aus dieser Region. Reicht das? Ich frage das mal an Herrn Borchers, Frau Flachsbart. Kann ein Land wie Deutschland da nicht mehr tun?
Natürlich nicht. Natürlich reicht das nicht. Von daher glaube ich auch nicht, dass das Instrument ist, wo wir die Problematik grundsätzlich verbessern oder ändern können. Sondern die Frage ist letztendlich, wie bringen wir es hin, dass Menschen nicht loslaufen? Dass Menschen nicht sagen, ich bin in meinem Land, ist sowieso Hopfen und Malz verloren. In meinem Land kriege ich und kriegen meine Kinder und kriegt meine Familie niemals eine Zukunft. Sondern Hintergrund der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist doch, Menschen vor Ort eine Perspektive aufzuzeigen. Sehen Sie, die Verbreitung von Mobilphones ist in Afrika mindestens so hoch wie in Europa, wenn nicht höher.
Die Frage ist ja nur,
jeder kann sehen, wie es in Europa ist. Und Europa ist aus der Perspektive nicht so weit. Ja, und von daher müssen wir doch gucken, dass wir vor Ort Lebensbedingungen verbessern. Das ist doch unsere Initiative.
Darf ich dazu was sagen?
Ja, lassen Sie mich eine Frage noch stellen an Frau Flachsbart zu diesem Punkt. Europa hat viel getan, um die Migration unmittelbar auf dem Mittelmeer zu stoppen. Seenotrettung eingestellt, die libysche Küstenwache ausgerüstet. Die transportieren die Leute auf halber Strecke zurück in diese libyschen Lager, über die wir gesprochen haben, mit europäischer Ausrüstung. Jetzt hat Europa versprochen, das ist das Thema, das ich noch ansprechen wollte, legale Migrationswege zu eröffnen. Für Auszubildende, für Studierende, weil man sagt, das ist ein wichtiger Weg, um diese Anreize zur illegalen Migration zu stoppen. Was ist da geschehen?
Da sind wir gerade dabei, über dieses Zuwanderungsgesetz im Deutschen Bundestag zu debattieren. Wir sind noch dabei, das innerhalb der Koalition auch zu diskutieren. Aber ganz ehrlich, die Zukunft der jungen afrikanischen Menschen liegt nicht in Europa. Das ist doch eine völlig irrige Vorstellung. Jedes Jahr werden 20 Millionen Babys in Afrika geboren. Jedes Jahr.
Das heißt also, dass sie spätestens nach 15 oder 16 Jahren, wenn die jungen Leute auf die eigenen Beine kommen, dann auch 20 Millionen Jobs brauchen. Und es ist doch völlig irrig, sich vorzustellen, dass wir all diese Menschen in Deutschland oder in Europa aufnehmen könnten. Und das kann auch nicht Sinn und Hintergrund unserer Politik sein, sondern Sinn und Hintergrund unserer Politik muss es sein, in den afrikanischen Ländern, 54 übrigens, und eins so verschieden wie das andere. Ich meine, sie würden auch nicht Deutschland, Rumänien und Estland in einen Topf schmeißen und sagen, sie wüssten jetzt, wie es in Europa zugeht. Das, was wir doch versuchen müssen, ist, dass es dort Entwicklungsperspektiven für die jungen Leute gibt. Und da gibt es eine Region, wie die, über die wir eingangs gesprochen haben, in Westafrika, die so unglaublich schwierig und herausfordernd ist, wie sie ist, aufgrund der sicherheitspolitischen Herausforderungen. Aber es gibt auch andere Regionen in Afrika. Ich nenne mal die Region in Nordafrika mit Tunesien, mit Marokko, mit Algerien, die immer auch schwierig ist. Aber wo wir doch Ansätze einer guten Entwicklungszusammenarbeit haben, im Süden Afrikas, im Osten Afrikas. Ich hab doch Projekte vor Augen, wo ich sage, da kommt was auf den Weg. Und das ist doch das, für das wir arbeiten.
Also Kurt Gerhard,
Frau Flachsbach, ich würde gerne, ja. Also Perspektivlosigkeit, die enttäuschten Hoffnungen auf ein besseres materielles Leben kennzeichnet weite Teile des afrikanischen Kontinents. Es ist gut gemeint, wenn wir sagen, und deswegen müssen wir die Lebensbedingungen, auch die wirtschaftlichen natürlich, der Menschen dort verbessern. Es ist eine gut gemeinte Lebenslüge. Wir können es nicht. Das können nur die Menschen selbst und das können nur die Regierungen dort selbst. Wir können das nicht. Und deswegen sollten wir auch unseren Leuten, unseren Bürgern und Bürgerinnen, wie muss ich mal sagen, das nicht vorgaukeln, dass wir die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika so verändern können, dass die jungen Leute zu Hause bleiben.
Der Punkt ist gemacht, ja. Der
das
Punkt
ist gemacht.
Wir haben eben schon drüber gesprochen. Jetzt noch mal kurz dazu, Frau Flachsbart, Frau Brockmeier und Jens Borchers.
Nee, natürlich können wir das nicht. Die Verantwortung für die Zukunft Afrikas liegt in Afrika. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. So, aber was wir tun können, ist uns an die Seite unserer afrikanischen Partner stellen und denen zum Beispiel erzählen, dass wir in Deutschland gute Erfahrungen gemacht haben mit sowas wie dualer Ausbildung, dass wir in Deutschland gute Erfahrungen gemacht haben mit sowas wie Mittelstand, dass wir in Deutschland mit Bildung und Ausbildung von Mädchen gute Erfahrungen gemacht haben. Ehrlich gesagt, mein Opa war 13. von 13 Kindern, ja. Meine Mutter hat noch 5 Geschwister gehabt, ich 2 und meine Kinder waren zu zweit. Also auch sowas wie demografische Entwicklung ist ja etwas, was auch bei uns in Europa eine große Rolle gespielt hat. Und da tun wir eine ganze Menge dadurch, dass wir Mädchen bilden zum Beispiel.
Und wir sind am Ende der Sendung. Sarah Brockmeier hier bei uns im Berliner Studio vom Global Public Policy Institute.
Ja, es klingt immer so ein bisschen paternalistisch, wie wir über die Afrikaner reden. Ich wollte nur noch 3 Stichpunkte sagen. Es verkompliziert es ein bisschen, aber es ist auch was, wir können zumindest auch was tun, um es nicht schlimmer zu machen. Und also Entwicklungschancen, ja. Und dazu gehören ein Abbau der EU-Agrarsubventionen, die da gerade im Moment dazu führen, dass ihre eigenen Produkte nicht verkaufen können. Dazu gehört, den Klimawandel ernsthaft zu bekämpfen und der nämlich auch Entwicklungschancen in Afrika reduzieren wird. Mhm. Und dazu gehört, sich europäisch einigermaßen auf einheitliche Politik zu einigen und nicht wie im Moment, wir haben Libyen angesprochen, aber es gilt ja für sehr, sehr viele afrikanische Länder, verschiedene europäische Politiken zu machen.
Und am Ende der Sendung Jens Borchers, zugeschaltet aus Rabat, aus der Region, über die wir sprechen.
Wir kommen ganz bestimmt nicht weiter, wenn wir das tun, was Frau Flachsbart gerade wieder getan hat, nämlich in den Raum zu stellen, da kommen Millionen von Afrikanern nach Europa. Was wir tun könnten, ist, ich habe genau wie Frau Flachsbart in vielen Ländern meiner Region ganz viele junge Leute getroffen, die wollen was. Die wollen ihre Länder aufbauen, die wollen sich persönlich eine Zukunft aufbauen. Helfen wir ihnen doch dabei, indem wir ihnen tatsächlich legale Möglichkeiten eröffnen, nach Europa zu kommen, für eine klar begrenzte Zeit, klare Absprachen mit den Regierungen, wann die jungen Leute wieder zurückkommen. Aber die haben dann was gelernt in Europa oder sie haben zumindest Geld verdient, mit dem sie dann in ihren eigenen Ländern etwas aufbauen können. Das haben wir 2015 auf dem La Valletta-Gipfel, Europäische Union, den afrikanischen Staaten versprochen und es bis heute nicht gemacht.
Einverstanden, das ist ein Instrument, aber ich glaube noch nicht einmal das Entscheidende.
Also wir schauen nicht nur morgen auf den Bundestag, wenn er das Mali-Mandat für den Bundeswehreinsatz im Rahmen der UNISMA-Mission verlängert, sondern wir schauen ganz besonders auch auf die weiteren Beratungen zum Zuwanderungsgesetz, in dem dann auch legale Zuwanderungswege eröffnet werden sollen. Das war die Diskussion an diesem Mittwochabend über Deutschland, über Westafrika und deutsche Afrikapolitik. Ich danke Ihnen für die Diskussion und unseren Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute Entwicklung versus Sicherheit, deutsche Afrikapolitik. Es diskutierten Jens Borchers, ARD-Korrespondent für den Maghreb und Westafrika, Sarah Brockmeier, Konfliktforscherin am Global Public Policy Institute, Maria Flachsbart, CDU, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Kurt Gerhardt, Journalist und Initiator des Bonner Aufrufs »Eine andere Entwicklungspolitik«. Die Diskussionsleitung hatte Stefan Detjen vom Deutschlandfunk. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App DLF Audiothek.